Punkt 1 mit Johann Kneiß.
Willkommen. Wir fragen heute nach der Bedeutung der Staatsbürgerschaft. Und zwar für Menschen, die in Österreich leben, die hier aufgewachsen sind oder sogar hier geboren und aufgewachsen sind, aber ohne österreichische Staatszugehörigkeit. Was bedeutet die Einbürgerung oder die Möglichkeit der Einbürgerung? Subjektiv für das Gefühl, dazuzugehören, aber auch objektiv für die Teilnahme am Arbeitsmarkt, in bestimmten Berufen, für das Teilnehmen am sozialen Leben und am politischen Leben. Dazu begrüße ich Sie sehr herzlich und begrüße zwei Gäste von der Universität Wien, die Politikwissenschaftlerin Frau Magister Alef Çakır. Sie,
hallo.
Begrüße Sie. Sie erforschen zurzeit unter anderem Rahmenbedingungen für gesellschaftliche Integration und zwar bei minderjährigen Migrantinnen und Migranten, die in Österreich leben, in einem internationalen Projekt. Und im Nachbarstudio begrüße ich Professor Rainer Bauböck, Vorsitzender der Kommission für Migrations- und Integrationsforschung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und auch Professor am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Danke, danke fürs Kommen auch Ihnen. Sie forschen inzwischen seit Jahrzehnten zu Fragen der Migration und auch nicht zuletzt zur Bedeutung der Staatsbürgerschaft. Wollen wir vielleicht damit beginnen? Was bedeutet denn, Staatsbürgerin zu sein, Staatsbürger zu sein? Frau Magister Çakır.
Danke für die Einladung. Also ich möchte ganz am Anfang festhalten, dass Österreich ein sogenanntes Einwanderungsland ist, also ein Migrationsland wie viele Länder.
Ja, ich glaube, dazu kommen wir noch. Ich würde Sie vielleicht bitten, dass wir wirklich...
Okay. Wichtig ist zu verstehen auch, dass viele Menschen sich nicht auswählen, in welchen Familien und in welchen Ländern sie geboren werden. Und dann macht das was natürlich mit dem restriktiven Zugang zur Staatsbürgerschaft beschränkt oder ermöglicht die Lebenschancen von Menschen mit Migrationsgeschichte. Und bei Staatsbürgerschaft geht es um Einschlüsse und Ausschlüsse in die Gesellschaft.
In welchen Bereichen oder in welchen Gebieten ist das
also
wichtig?
Also wenn Sie jetzt sagen, was das macht, wenn man Staatsbürger, Staatsbürgerin ist, kann ich sagen, aus unseren empirischen Beobachtungen, eben in dem Forschungsprojekt, was Sie vorhin erwähnt haben, unter der Leitung von Professor Birgit Sauer und meinem Dissertationsgebiet, ist es so, dass es sehr wichtig ist, gesetzlich gleichgestellt zu sein, also vor dem Gesetz, dass man eben das politische Wahlrecht natürlich hat und mitwirken kann an der Gesellschaft, in der man ja geboren ist und lebt und in die Schule geht und arbeitet. Ganz aber noch wichtig ist die Aufenthaltsdauer, also die Aufenthaltssicherheit, also die absolute, uneingeschränkte Sicherheit, dass ich hier leben kann, vor allem als Kinder und Jugendliche ist das für alle Menschen wichtig, aber für diese vulnerable Gruppe umso wichtiger. Das sicherzustellen und dann natürlich einen uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt und auch am Wohnungsmarkt. Also es ist formell auch wichtig für ArbeitgeberInnen, aber auch für Makler zum Beispiel, dass sie, leider ist das ein wichtiges Kriterium, dass sie formell auch österreichische StaatsbürgerInnen hier sind. Also mal diese Zugänge in die gesellschaftlichen Bereiche, die sehr wichtig sind. Es ist aber auch wichtig zu sehen, dass es natürlich etwas Wichtiges ist, also gesetzlich gleichgestellt zu sein und Rechte damit gehen einher und auch Zugänge, eben was wir vorhin schon erwähnt haben. Aber ich sehe auch in meinen empirischen Beobachtungen, in dem Forschungsprojekt zum Beispiel MyCreate, was wir erwähnt haben, und auch in meinem Dissertationsforschungsbereich interessanterweise, dass es über diese formelle Zugehörigkeit auch hinausgeht, ob Menschen sich Teil der Gesellschaft fühlen. Und es geht hier nämlich darum, dass zum Beispiel, ich habe einen Interviewpartner gehabt, der dritte oder sogar fast vierte Generation hier war, dessen Eltern vor Großeltern und ein Teil der Urgroßeltern sogar aus der Türkei hierher eingewandert sind in den 60er Jahren, der Selbstständige tätig ist, auch erfolgreicher Kleinunternehmer, hier geboren, hier aufgewachsen, geht hier in die Schule, kennt nur hier als seine Heimat, kann kaum Türkisch und sagt zum Beispiel, das ist sehr oft in den Interviews, konnte ich das leider beobachten, sagt, ja, ich bin halt Passösterreicher. Und damit meinen diese Menschen dass sie zwar vom Gesetz gleichgestellt sind, sprich, dass sie österreichische StaatsbürgerInnen sind, also die Staatsbürgerschaft haben, aber trotzdem sich nicht Teil der Gesellschaft fühlen und trotzdem sogar in der Partizipation auch Hürden sehen und sich blockiert fühlen. Das fängt im Bildungssystem an, also in der Schule schon, dass da Hürden sind für Menschen, die Migrationsgeschichte haben und auch zugleich zum Beispiel, dass viele dieser Familien auch sozioökonomisch benachteiligt sind, sprich die viele dieser Menschen, also die Eltern dieser Menschen und Familien sind zum Beispiel im Baubereich tätig, also ArbeiterInnen oder auch als Pflegekraft. Und das ist schon mal eine Hürde im Bildungssystem für Kinder, auch für österreichische Familien, sage ich, also für Angehörige der Mehrheitsgesellschaft, dass sie einen tertiären Bildungsweg, sprich weiter zur Universität oder höhere Abschlüsse, also Werdegänge einnehmen, also den Weg gehen können. Hinzu kommt noch dazu, dass diese Menschen ja auch neben der sozioökonomischen Benachteiligung Migrationsgeschichte haben. Und auch phänotypisch, also auch wegen dem Aussehen anders markiert werden, auch wenn sie österreichische Staatsbürger sind. Also
sie,
das
sie
ist nicht so
gleich,
einfach.
Sie bringen nein, jetzt gleich ja, eine ganze klar. Reihe von Aspekten hinein. Professor Bauböck, wie viele Menschen betrifft denn das, die in Österreich geboren und oder aufgewachsen sind und hier leben als Jugendliche oder junge Erwachsene ohne österreichische Staatsbürgerschaft?
Naja, wenn man zusammenzählt, seit dem Jahr 2002 gibt es ca. 230.000 Kinder, die in Österreich geboren wurden, als Fremde, als nicht österreichische Staatsangehörige. Das ist eine ganze Menge. Wenn man sich in den letzten Jahren ansieht, das steigt auch ständig diese Kurve. Im Jahr 2018 waren ein Fünftel aller Geburten in Österreich solche von Kindern, die dann nicht die österreichische Staatsbürgerschaft per Geburt hatten. Das sind pro Tag circa 20 Geburten. Also das ist eine ganz erhebliche Dimension. Wenn Sie mir es erlauben, würde ich auch gerne noch auf Ihre Eingangsfrage antworten, was die Staatsbürgerschaft bedeutet, ergänzend zur Kollegin Czakia. Staatsbürgerschaft hat zwei Gesichter. Es ist einerseits eine Staatsangehörigkeit, ein internationaler Status, der sozusagen klärt, welcher Staat für welchen Menschen verantwortlich ist und ihm vor allem das unbedingte Recht auf Aufenthalt, wie die Kollegin schon erwähnt hat, zusichern muss. Zweitens hat Staatsbürgerschaft, da steckt das Wort Bürgerrechte ja schon drinnen, auch etwas zu tun mit Demokratie. Das ist sozusagen das innere Gesicht der Staatsbürgerschaft und da ist der Kern des Staatsbürgerschafts im Grunde genommen das Wahlrecht, über das die StaatsbürgerInnen eine Gesetzgebung autorisieren, indem sie ein Parlament wählen, das in ihrem Auftrag Gesetze beschließt. In der österreichischen Bundesverfassung steht es im Artikel 1, Österreich ist eine Republik und ihr Recht geht vom Volk aus. Und dieses Volk wird eben verstanden als das Volk der StaatsbürgerInnen. Jetzt, wenn der Zugang zur Staatsbürgerschaft schwer ist, dann driftet da etwas auseinander, nämlich die Wohnbevölkerung und das Volk der StaatsbürgerInnen, die auch demokratische Rechte haben und die in der Gesetzgebung vertreten werden. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, ähnlich wie im 19. Jahrhundert, wenn nur die Männer das Wahlrecht hatten oder wenn nur jene, die Grundbesitz hatten oder Steuern zahlten, wählen konnten. Das ist ein gravierendes demokratisches Defizit.
Da driftet etwas auseinander. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Differenz, sagen wir mal so, umzugehen. Also, dass die Wohnbevölkerung mehr Menschen umfasst als das Staatsvolk. Und da haben Nationen unterschiedliche Wege, historisch und auch in der Gegenwart, gewählt. Man kann sagen, im Großen und Ganzen gibt es zwei Prinzipien, kann man das so sagen. Das Abstammungsprinzip oder das Geburtslandprinzip. Wie kann man das kurz erklären, diese zwei verschiedenen Zugänge, Frau Magister Czakia?
Wie Sie schon erwähnt haben, genau, es geht hier grundsätzlich um die zwei Prinzipien, aber es gibt natürlich auch Überlappungen und eine Vermischung von beiden, also wo man beides auch teilweise anwenden kann. Also das Abstammungsprinzip, ja, das gilt in Österreich, das heißt also quasi Ius Sanguinis, also dass das vom Blut, genau, also das Blutsrecht sozusagen, sprich, dass die Staatsbürgerschaft eben von den Eltern, dass die Eltern die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen müssen, das geht dann automatisch an das Kind weiter. Und das Ius Soli, also hier in Österreich, in dem jeweiligen Land, eben wo man geboren ist, bekommt, also in Österreich bekommt man nicht per se, per Geburt die Staatsbürgerschaft. Also das Interessante noch, als nochmal vielleicht sich das zu veranschaulichen, was bedeutet das dann eigentlich in der Praxis? Zum Beispiel gibt es Kinder, die im Ausland geboren sind, aber der Vater meistens, also österreichischer Staatsbürger ist, bekommt das Kind automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft, aber vielleicht hat das Kind gar keinen Bezug zu Österreich, kennt nicht einmal vielleicht wirklich die Sprache oder die Straßen hier, das Leben hier, ist nie in die Schule hier gegangen, hat null sozialen Bezug hierher, aber hat die österreichische Staatsbürgerschaft automatisch. Während Kinder, die hier geboren sogar sind oder und auch aufgewachsen sind, bekommen das leider nicht automatisch. Und das geht halt, was ich damit sagen möchte, ist, abgesehen von weltanschaulichen Positionen, geht das auch an den Lebensrealitäten der Menschen vorbei. Ganz einfach. Also was tatsächlich gelebt wird von Tausenden oder Millionen Menschen. Und wie wir auch in dem jüngsten Fall natürlich in Österreich gesehen haben, geht es hier dann auch primär um Kinder und Jugendliche, die eine besondere Gruppe natürlich darstellen, eine vulnerable Gruppe sind, die besonders Schutz braucht. Es wurde halt leider im jüngsten Fall das Kinderwohl eben unter das Fremdenrecht gedrückt oder eigentlich auch mit Füßen leider getreten. Und Österreich hat ja auch die UN-Kinderrechtskonvention im Jänner 1990 unterzeichnet, aber
Betrifft ja. aber auch sehr viel mehr Menschen, also nicht nur Kinder und Jugendliche, die mit unsicherem Aufenthaltsstatus oder die von Abschiebungen eventuell bedroht sind, sondern auch eine sehr, wie wir gehört haben, sehr breite Gruppe. Ich möchte Sie wie immer einladen, mit uns zu diskutieren über beide Sichtweisen. Die subjektive, was bedeutet es im Erleben von Menschen, die Staatsbürgerschaft haben oder nicht haben. Erzählen Sie uns gerne, auch wenn Sie zu dieser Gruppe gehören, aber auch aus Sicht der Gemeinschaft. Hat ja auch sehr viel mit der politischen Gemeinschaft, mit Identität zu tun. Wer soll, wer darf dazugehören? Das Recht einer Gemeinschaft zu definieren, wer dazugehört. Beides sehr willkommen unter 0800 22 69 79 0800 22 69 79 oder schreiben Sie uns am punkt1@orf.at, Punkt 1 in einem Wort, an der Klammeraffe orf.at. Punkt 1 heute zur Bedeutung der Staatsbürgerschaft. Am Telefon begrüße ich Frau Rukiye Eraslan. Ich hoffe, ich sage Ihren Namen richtig.
Ja, das ist schon richtig. Schönen guten Tag.
Sie sind Juristin, aber nicht im Bereich Staatsbürgerschaftsrecht, in einem anderen Gebiet. Aber Sie sind in Österreich aufgewachsen, zunächst, glaube ich, mit anderer Staatsbürgerschaft. Und darf ich Sie fragen, was bedeutet für Sie das? Die Einbürgerung oder dass Sie jetzt, glaube ich, auch eine österreichische Staatsbürgerschaft haben.
Ja, genau. Also ich bin jetzt mittlerweile seit über 15 Jahren österreichische Staatsbürgerin und bin jetzt seit über 25 Jahren in Österreich aufhältig. Und ich glaube, zu meiner Zeit, als ich die Staatsbürgerschaft bekommen habe, war ich 12, 13 Jahre alt. War es für mich vor allem als Identifizierung bzw. als Integrationsmerkmal von großer Bedeutung, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen in der Steiermark, wo ich zeitlang die einzige Migrantin war. Und umso mehr war es für mich auch wichtig, zu dem Zeitpunkt zu sagen zu können, okay, Schatz, schwarz auf weiß, ich bin Österreicherin, ich bin jetzt ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Und also sprich, auf der emotionalen Ebene war das für mich damals schon natürlich von großer Bedeutung.
Haben Sie sich anders gefühlt danach?
Als angekommen. Also ich glaube, anders gefühlt in dem Sinne, soweit ich mich rückblickend erinnern kann, war wirklich das Gefühl, jetzt endgültig ein vollwertiges Mitglied zu sein der Gesellschaft und endlich eine Heimat gefunden zu haben.
Frau Magister Czakl, ja, Frau Magister Czakl hat vorhin erwähnt, es gibt auch den Fall, wo Menschen die Staatsbürgerschaft zwar haben, aber sie hat es genannt, zitierend einen Jugendlichen oder einen jungen Erwachsenen, ein Passösterreicher. Mhm. Also man hat die Staatsbürgerschaft, aber fühlt sich trotzdem nicht zugehörig. Bei Ihnen war das ein bisschen anders. Für Sie hat das einen Unterschied gemacht.
Genau, für mich. Also es kommt auch, glaube ich, auf das Umfeld drauf an, wie man auch aufwächst. Und es spielen natürlich viele Faktoren mit. Natürlich auch für mich jetzt rückblickend betrachtet, jetzt, wenn ich die österreichische Staatsbürgerschaft noch nicht hätte und sie erstreben würde, ich bräuchte grundsätzlich in diesem Moment eigentlich die österreichische Staatsbürgerschaft per se nicht, um mich in Österreich zugehörig zu fühlen. Also quasi als Integrationsmerkmal bräuchte ich diesen Punkt nicht mehr. Aber natürlich, es spielen viele Faktoren mit und zu dem Zeitpunkt früher war das für mich, weil ich quasi aus der Masse hervorgestochen bin, quasi als die Einzige, die eine andere Staatsbürgerschaft hatte, war das für mich quasi als auch aus dem Gefühl, endlich dazu zu gehören und Teil von einem Großen zu sein, war das für mich von großer Bedeutung damals.
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Vielleicht noch kurz die Frage, Sie sind Juristin, ich weiß nicht, ob im öffentlichen Dienst oder im Privatsektor. Im öffentlichen Dienst kann es ja einen großen Unterschied machen, ob man Staatsbürgerin ist oder nicht, ob man bestimmte Stellen besetzen kann.
Innehaben kann, ja. Natürlich, ein Punkt, den die Staatsbürgerschaft natürlich auch erstrebenswert macht, ist natürlich auch die Tätigkeit als Beamtin im öffentlichen Dienst. Natürlich, aber ich glaube, also das ist ein Nebenaspekt. Ich glaube, der wichtigere Punkt hierbei, die ein Vorteil durch die Staatsbürgerschaft kommt, ist natürlich vor allem voran die politische Partizipation, die, glaube ich, einen viel höheren Stellenwert hat als quasi eine zusätzliche Tätigkeit im öffentlichen Dienst.
Vielen Dank. Frage an beide meine Gäste. Tätigkeit im öffentlichen Dienst, da wird ja oft auch festgestellt, es wäre gut, wenn mehr Menschen, die selbst zweiter Generation, dritter Generation, wie immer auch die Migrationserfahrung gemacht haben, tätig sein könnten als im pädagogischen Bereich zum Beispiel, in der frühen Bildung oder in Schulen oder auch in der Exekutive, Polizei, Bundesheer, da wäre es wünschenswert, wenn dieser Teil der Bevölkerung mehr repräsentiert wäre, sagen Fachleute für diese Bereiche. Wie sehen Sie das?
Ja, wenn ich da kurz darauf eingehen darf, also natürlich ist es ganz wichtig in einer Gesellschaft, dass im Bereich des öffentlichen Dienstes, aber auch in den öffentlich-rechtlichen Medien wie dem ORF, generell dort, wo man auch wahrnimmt, dass es Eliten gibt, die eine gewisse Vorbildrolle haben für manche Menschen, dass da ein entsprechend hoher Anteil von Migranten und Migrantinnen darunter ist. Jetzt ist es so, da ist nicht immer die Staatsbürgerschaft das Hindernis. Also im öffentlichen Dienst vielleicht noch am ehesten, aber das ist nicht einmal die Kernfrage für die Einbürgerung selbst. Die Kernfrage ist, glaube ich, eher das, was Frau Erasland ja auch angesprochen hat. Was trägt die Staatsbürgerschaft bei zur Integration? Oder ist sie selbst immer nur der Abschluss eines Integrationsprozesses, der vorher schon stattgefunden hat? Und die Integration, das kann sowohl diese emotionale Identität sein, die Frau Erasland gefühlt hat als sie die Staatsbürgerschaft bekommen hat. Das kann aber auch ganz praktisch Integration eben am Arbeitsmarkt sein, am Wohnungsmarkt, Aufstieg im Bildungsbereich. Das ist in den Sozialwissenschaften eine viel diskutierte Frage. Ist es so, dass die, die eh schon besser integriert sind oder ein höheres Potenzial an Integration haben, sich stärker einbürgern lassen? Oder ist es umgekehrt so, dass die Einbürgerung auch einen Katalysatoreffekt hat für die nachfolgende Integration? Und diese Frage kann man heute beantworten aufgrund von sozialwissenschaftlichen Studien. Ist der Katalysatoreffekt nachgewiesen? Also die Einbürgerung hat einen ursächlichen Effekt auf die weitere Integration. Sie fördert sowohl die emotionale, die Identifizierung mit dem jeweiligen Land, als auch die soziale Integration. Da muss man jetzt noch etwas dazu sagen. Die Frau Eraslan hat die Staatsbürgerschaft mit 12 oder 13 Jahren bekommen. Wenn man die Staatsbürgerschaft früh bekommt, sowohl altersmäßig als auch relativ früh nach der Einwanderung, dann ist der Integrationseffekt der Staatsbürgerschaft deutlich stärker. Wenn man die Staatsbürgerschaft erst sehr spät bekommt, weil es so viele Hürden gibt oder wenn man so lange darauf warten muss, dann verpufft der Integrationseffekt. Auch das ist in sozialwissenschaftlichen Studien nachgewiesen worden. Wenn es so schwer zu bekommen ist, dann findet die Integration vorher statt oder findet nicht statt. Aber die Einbürgerung selbst trägt dann nur mehr sehr wenig bei zur Integration. Und zusätzlich sind diese Hürden für die Staatsbürgerschaft ja auch ein Signal, dass diese Menschen vielleicht gar nicht so sehr erwünscht sind. Das heißt, dass auch Desintegration seitens der Gesellschaft signalisiert wird, wenn die Staatsbürgerschaft erschwert wird, wenn der Zugang zu ihr so schwierig ist.
Frau Magister-Czakar, ja.
Lustigerweise kenne ich auch Frau Ruki Aslan persönlich und das zeigt unter anderem, wie schwer es eben ist, weil ich selber auch aus einer migrantischen Familie komme. Also die Migrationsgeschichte hat auch auf die Unis weiter zu schaffen. Was ich aber sagen möchte, ist, dass zur Frage von der Staatsbürgerschaft, wie wichtig das ist für Inklusion oder sogenannte Integration in die Gesellschaft, ja klar, wie schon auch vorhin teilweise erwähnt, ist das eine gesetzliche, politische und vor allem eine gesetzliche Basis, um in die weiteren gesellschaftlichen Bereiche wie Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt und vor allem die Aufenthaltsdauer, die wir schon erwähnt haben, dass die gesichert ist. Weil da geht es um Leben, um menschliche Existenz und ohne die, wenn die nicht gesichert ist, wie soll man leben, wie soll man ein Leben aufbauen? Also klar, sehr wichtig und das ist mal das Fundament natürlich für die Teilhabe, für die Integration und sogenannte also Teilhabe und Inklusion in einer Gesellschaft. Weil es auch mit Rechten einhergeht und Zugänge zu den gesellschaftlichen Bereichen, die wir erwähnt haben. Aber wie wir auch aus den verschiedensten Projekten oder in meinen auch Forschungsaktivitäten nicht beobachten kann und was auch teilweise Ergebnisse sind, ist es so, dass zum Beispiel diese Menschen, auch wenn sie formell diese Staatsbürgerschaft haben, leider noch immer Blockaden haben, in der Gesellschaft so zu leben zu können, wie sie wollen. Und das heißt, aufgrund ihrer also aufgrund von ethnischen Zuschreibungen werden sie halt kategorisiert und dann haben sie Diskriminierungserfahrungen. Zum Beispiel, wenn wir uns das Zara-Report anschauen oder SOS Mitmensch-Beobachtungen zum Beispiel, dass Rassismusvorfälle ganz steigen oder ja, Black Lives Matter.
Ist das und die Menschen haben auch Staatsbürgerschaft. Jetzt würde mich interessieren, wie hängt das zusammen? Ich meine, hängen diese beiden Fragen zusammen? Ja. Diskriminierung, die es gibt aufgrund verschiedener Merkmale und Staatsbürgerschaft? Oder sind das zwei ganz unabhängig, sind das zwei Themen unabhängig voneinander?
Also wie schon erwähnt, ganz wichtig ist, dass man die Staatsbürgerschaft in Österreich hat, um gesetzlich formell gleichgestellt zu sein, vorm Gesetz, also politisches, passives, aktives Wahlrecht, dass man mitwirken kann in der Gesellschaft, in der man lebt, arbeitet und wenn man so will auch natürlich Steuern zahlt, in die Schule geht. Also das ist sehr wichtig. Als auch am Arbeitsmarkt, also uneingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt, aber auch am Wohnungsmarkt, wenn Menschen... Aber wenn wir beim Arbeitsmarkt bleiben, ArbeitgeberInnen leider oftmals höre ich auch oder kann ich beobachten, dass für sie auch die Staatsbürgerschaft sehr wichtig ist, wo es auch nicht sein müsste zum Beispiel oder auch auch im Wohnungsmarkt. Ja? Und was ich meine ist, hier geht es auch um ein strukturelles Problem, nicht nur um ein gesetzliches, sondern was im Alltag auch passiert, auf Behördenwegen zum Beispiel oder an Schulen, eben Diskriminierungserfahrungen im Alltag auf den Straßen. Und da auch die Frage der Mehrfachzugehörigkeit. Also warum schafft es Österreich, also das frage ich mich, warum schafft es Österreich noch immer nicht, die Realitäten von so vielen Menschen anzuerkennen, dass sie vor allem in einer vernetzten, transnational digitalisierten Welt noch immer nicht anerkennen, dass Menschen verschiedene und viele Identitäten haben können, wie Doppelstaatsbürgerschaft und Mehrfachzugehörigkeit ist in vielen Ländern, zum Beispiel in vielen Gesellschaften, eine Selbstverständlichkeit. Also irgendwie geht Österreich da nicht mit der Zeit mit.
Jetzt gibt es da aber auch die umgekehrte Sicht, nämlich das Recht jedes Staates oder jeder politischen Gemeinschaft zu definieren, wer soll dazugehören und wer nicht. Ich war, Herr Schaar, möglicherweise zu diesem Punkt haben Sie uns angerufen. Grüße Sie.
Ja, guten Tag, Mahlzeit, Schaar ist mein Name. Ich möchte mich in aller Kürze fassen, da ich in der Arbeit bin, zum Thema Staatsbürgerschaft und Integration. Ich sage, wir leben Gott sei Dank in einer dementsprechenden gelebten Demokratie im mittel- oder europäischen Raum, wo die Einreise in ein Land freiwillig ist. Und wenn man glaubt, dass man nicht angekommen ist oder dass man sich nicht verstanden fühlt, darf man auch wieder ausreisen und in ein Land gehen, zum Beispiel, wo man glaubt, dass man mit seiner Kultur und mit seinen Wollen besser angekommen ist. Danke, das war's schon.
Danke, Herr Schaar. Sind Sie noch dran?
Ja.
Wie sehen Sie das? Also ich glaube, Sie haben prinzipiell natürlich recht. Wie sehen Sie das aber im Fall von Kindern oder Jugendlichen, die hier aufgewachsen sind und kein anderes Land kennen und auch keine andere, die Sprache des Herkunftslands nicht sprechen, der Eltern oder Großeltern?
Bei Kindern, die hier geboren sind und die Kindheit hier bei uns in Österreich verbracht haben und schon teilweise zur Schule gehen oder schon in einer Ausbildung sind, da ist das natürlich, trifft das nicht zu. Da haben wir sozusagen gewisse Verabsäumnisse als Staat oder als Gesellschaft, dass die ordnungsgemäß arbeiten können und die Ausbildung fertig machen. Aber darüber hinaus, oder auch bei den Leuten, die schon länger hier wohnen bei uns, erst zweite Generation oder so, aber bei allen, was neu hinzukommt, sage ich mal, das Alte müssen wir mal aufarbeiten, da müssen wir mal einen sauren Tisch machen, dass uns das gelingt, die Integration und so weiter und so fort. Aber alles, was so hinzukommt noch, oder Menschengruppen, die zu uns kommen wollen, sollen sie auch ein bisschen nach unseren Werten und Anschauungen und nach unseren Systemen, politischen Systemen dementsprechend annehmen und mit denen versuchen zu leben. Und da sage ich, wenn man das nicht will oder nicht kann, aufgrund der eigenen Kultur oder der eigenen Vorstellungen, dass man sagt, nein, Österreich, das ist nicht das Land für mich, da müsste ich dies und jenes machen, Frauenrechte etc., das passt mir so nicht, dann gehe ich dorthin, wo ich meine Gepflogenheiten ausleben kann.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diesen Gesichtspunkt auch. Herr Dr. Bauböck, das ist doch, scheint doch sehr legitim, das, was Herr Schaar gerade gesagt hat. Also man möchte die Werte, die in einer Gesellschaft gelten, auch bewahren. Die Frage ist, was ist der beste Weg zu diesem Ziel?
Natürlich, also vielleicht muss man da doch ein bisschen konkreter werden, nicht? In Österreich gibt es ja eine Geschichte, wie Österreich zu einem Einwanderungsland geworden ist. Das hat begonnen mit der Gastarbeiterrekrutierung. Die sind ja nicht, so, die sind schon freiwillig gekommen, aber sie sind auch geholt worden, um das österreichische Wirtschaftswunder und den österreichischen Wohlfahrtsstaat mit aufzubauen. Und dann gab es Wellen von Geflüchteten, die nach Österreich gekommen sind. Zuerst aus dem Ostblock und dann zunehmend auch aus anderen Staaten im Nahen und Mittleren Osten. Und dann gibt es Familienzusammenführung. Und die Familienzusammenführung findet ja auch nicht so statt, dass die Leute sich ein Zielland aussuchen, sondern die gehen dorthin, wo bereits Familienangehörige sind. Und die haben ja auch ein Menschenrecht auf Privat- und Familienleben mit denen gemeinsam. Das heißt, die Migration, das ist eine etwas idealistische Vorstellung, dass Migration so stattfindet, dass Menschen in den Ländern sich aussuchen auf der Landkarte, wo gehe ich hin und wo passen mir die Werte. Und wenn es mir dort nicht passt, dann gehe ich wieder zurück. Migration wird zum Teil von den Zielländern selbst erzeugt, ja, wie das auch in Österreich ganz eindeutig der Fall war. Und das hat aber die Konsequenz, dass man sich dann auch darauf einstellen muss. Dann muss Österreich auch sagen, wir sind nicht nur demografisch ein Einwanderungsland, sondern wir sind auch ein Einwanderungsland in dem Sinn, dass wir den Menschen, die da hereingekommen sind, sich hier niedergelassen haben, deren Kinder hier geboren und aufgewachsen sind, eine Perspektive bieten, dazu zu gehören. Und da ist eben die Staatsbürgerschaft das allerwichtigste Symbol, weil es bedeutet Gleichberechtigung. Wenn ich noch auf die vorige Frage eingehen darf, kurz, das schützt nicht völlig vor Diskriminierung. Das bedeutet auch nicht, dass damit schon gesichert ist, die Anpassung an die, an die dominanten Werte in dieser Gesellschaft. Die Konflikte werden nicht beendet durch die Staatsbürgerschaft. Aber die Staatsbürgerschaft bedeutet, sie werden ausgetragen zwischen Menschen, die gleichberechtigt sind, die den gleichen Schutz des Staates haben und das gleiche Recht, sich in diesem Staat zu beteiligen und einzubringen. Das ist die Basis dafür, dass diese Konflikte auch friedlich und produktiv gelöst werden können und dass wir sozusagen gemeinsam in der Migrationsgesellschaft Österreich die Zukunft dieser Gesellschaft gestalten können. Wenn einem Teil gesagt wird, wir bestimmen über euch, weil ihr zwar irgendwie sozial dahergehört und das eure Heimat ist, aber wir anerkennen nicht, dass ihr auch politisch dazugehört, dann gibt es hier ein Ungleichgewicht, das für die Demokratie extrem schädlich ist.
Also, könnte man aber sagen, man möchte die Staatsbürgerschaft knüpfen an die Gewissheit, dass die, die sie bekommen, auch anerkennen, wie unsere Gesellschaft funktioniert, die demokratischen Prinzipien und Regeln, auch Fragen wie Gleichberechtigung der Geschlechter.
Ja. Da muss ich dazu sagen, das ist ja ein international sehr starker Trend und den gibt es ja auch in Österreich seit dem Jahr 2000. Das ist großteils auch eine Antwort gewesen auf die Terroranschläge vom September 2001, wurden in immer mehr westlichen Einwanderungsländern Einbürgerungstests eingeführt. Also zuerst beginnt man mit den Sprachtests und dann gibt es diese Tests, wo man sich bekennen muss zu einer bestimmten Werteordnung oder zeigen muss, dass man was weiß über die Verfassung und Geschichte des Landes. Und das hat ja Österreich genauso gemacht wie viele andere europäische Staaten auch. Die Frage, ob das sinnvoll ist, hängt ein bisschen davon ab, der Teufel steckt im Detail. Wie schwierig ist das? Ist das eine Hürde für die Staatsbürgerschaft? Soll das Leute abschrecken? Oder ist das so gedacht, dass man Leute sozusagen heranführt an das, was österreichische Geschichte, österreichische Werte sind von mir aus, was die Verfassungsordnung ist und sie ermuntert, sich mit dem auseinanderzusetzen und zu identifizieren? Wenn Letzteres geschieht, gibt es, glaube ich, keinen grundsätzlichen Einwand dagegen, dass im Zuge des Einbürgerungsverfahrens eben auch geschaut wird, dass die Leute gut Deutsch lernen und dass die Leute etwas wissen über das Land, dessen Staatsbürgerschaft sie erwerben. Aber das sollte eine Aufforderung sein und eine Hilfestellung sein und nicht eine Hürde, an der sie scheitern. Da muss man sagen, im österreichischen Staatsbürgerschaftsgesetz gibt es eine ganz gravierende soziale Hürde, die sich einerseits richtet gegen Leute, die geringere Bildungsressourcen haben, und deswegen vielleicht an diesem Sprach- und Staatsbürgerschaftstest scheitern und die geringere Einkommensressourcen haben. Eine der größten Hürden in der österreichischen Staatsbürgerschaft ist der verlangte Nachweis von ausreichendem Einkommen über vergangene Jahre, den auch viele Einheimische nicht mehr erbringen könnten, wenn sie in prekären Arbeitssituationen stecken.
Das heißt, verlangt man da manchmal mehr von Menschen, die sich um die Einbürgerung bemühen, als jetzt unter Anführungszeichen Einheimische.
Das, so ist es. Die Einheimischen müssen ja auch nicht diese Tests ablegen.
Sie nicken jetzt, Frau Tschackl.
Ja, genau, weil ich dem Herrn Professor Bauböck dazu stimme, dass viele Angehörige der Mehrheitsgesellschaft das selber nicht einmal erbringen können, diese 6 restriktiven Kriterien für die Erwerbung der Staatsbürgerschaft. Einkommen ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das betrifft auch vor allem Frauen, also ArbeiterInnen. Ich glaube, es sind circa 60%, also über die Hälfte der Menschen hier, Frauen, ArbeiterInnen, die das gar nicht schaffen, dieses Einkommen konstant, das sind, glaube ich, 1200 Euro im Monat zu verdienen. Also das ist dann, das klafft schon sehr krass auseinander, muss man schon sagen. Und vorhin am Telefonat, auch wenn ich das darf ganz kurz, oder auch jetzt, sind einige Begriffe gefallen wie Integration, unsere Werte und auch natürlich GastarbeiterInnen. Also das sind wichtige Konzepte und auch wichtige Begriffe in dieser Thematik, die man differenziert natürlich betrachten muss. Also Integration ist so ein ganz großes Schlagwort. mit ganz viel gefüllt oder auch mit eigentlich gar nichts wiederum. Also je nachdem, wie abgegriffen das jetzt eigentlich schon ist oder was meint man eigentlich damit? Also was
kann
heißt
sehr Verschiedenes bedeuten.
Genau, aus der jeweiligen Position, wer spricht über Integration und wen betrifft es, aus welcher Position heraus und was heißt das überhaupt? Also ich glaube, was hier ganz wichtig, worum geht es hier denn eigentlich, wenn wir über Integration sprechen? Also was sind die Widersprüche? Was sind die tatsächlichen Konflikte? Ja? Und wenn man sich die Gesellschaft hier eben anschaut, wie was wir vorhin schon gesprochen haben, der ökonomische Faktor zum Beispiel. Also es gibt ganz viele Familien, in vielen Ländern natürlich, aber in Österreich, die sozioökonomisch benachteiligt sind. Und darunter fallen auch leider ganz viele Angehörige der Mehrheitsgesellschaft, also sogenannte österreichische Familien, was man auch damit jetzt meinen mag. Und sind die auch wirklich integriert? Also vielleicht sprechen sie teilweise die Sprache besser von mir aus oder sonst auf diesen Ebenen, aber sozioökonomisch, also ökonomisch fallen sie auch aus dem System und können schwer mit leben. Und haben ökonomische Probleme und sind auch nicht integriert, wenn man Integration so versteht, dass Menschen an der Gesellschaft partizipieren können und Menschen teilhaben können an der Gesellschaft und ihr Leben mit weniger strukturellen, also Blockaden führen können. Das heißt, Zugang zu Bildung erleichtert ist, Zugang zu politischer Mitwirkung und Arbeit. Ja, Arbeitslosigkeit ist jetzt ganz hoch, die Rate. Und wenn wir auch über, also es geht um Rechte, würde ich sagen, und Partizipation in der sogenannten Integrationsdebatte auch. Und es wäre also sehr einseitig und teilweise auch zu kurz gegriffen, das nur entlang ethnischen Linien zu ziehen, sondern es geht hier um sozioökonomische und viele Bereiche, wo Menschen unabhängig von Herkunftsgeschichte nicht integriert sein können in eine Gesellschaft und nicht partizipieren können.
Wir, während wir darüber noch nachdenken, hören wir Musik von einem Gastarbeiter seiner Zeit, Georg Philipp Telemann, geboren in Magdeburg, aufgewachsen in Hildesheim. Er hat dann in Frankfurt gearbeitet, dann lange Zeit in Hamburg. Deutschland hat es erst viel später gegeben. Es waren damals verschiedene Fürstentümer und Stadtstaaten. Gespielt wird seine Musik von der Italienerin Chiara Zanesi und ihrem Landsmann Stefano Barneschi. Telemanns Dur-Sonate in D-Dur begleitet uns durch diese Sendung. Ich möchte Ihnen danken für die vielen E-Mails, die wir bekommen haben zum Thema der heutigen Sendung, auch mit einigen eigenen Erlebnissen und Fallgeschichten. Wolfgang Wöss schreibt uns, Professor an der TU Graz, und er sagt, eine meiner früheren Doktorandinnen kommt aus Rumänien, EU-Land. Sie ist mit einem Österreicher verheiratet, hat zwei Kinder, ist habilitiert, arbeitet an der Uni Innsbruck, spricht hervorragend Deutsch. Um die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten, müsste sie eine Reihe von neben ihrem Beruf aufwendigen und absurd anmutenden Schritten absolvieren, darunter Prüfungen zur Geschichte und zur Sprache. Gleichzeitig unterrichtet sie unter anderem angehende österreichische Lehrer, und zwar auf Deutsch. Das Mail ist noch länger, aber ich möchte vielleicht lieber versuchen, möglichst viele zu Wort kommen zu lassen. Herr Lubosch Gregor schreibt uns, mein Sohn 16 und meine Tochter 14 sind in Österreich geboren, leben hier und gehen hier zur Schule. Sie konnten bei der Geburt die deutsche und slowakische Staatsangehörigkeit bekommen. Wir haben für sie lediglich die deutsche angemeldet. Ich als Deutscher und meine Frau, sie ist Slowakin, haben wegen der finanziellen Hürde die österreichische Staatsangehörigkeit nicht beantragt, damit wir uns als Europäer fühlen. Für meine Kinder würde ich mir wünschen, dass sie mit 18 kostenlos die österreichische Staatsangehörigkeit annehmen könnten, wenn sie es wünschen. Und vielleicht noch eine dritte Perspektive. Herr Clemens Purtscher schreibt uns, mehrere Geschwister meiner Großmutter sind in den 1920er Jahren als Wirtschaftsflüchtlinge nach Argentinien gegangen. Die dritte Generation danach hat noch die österreichische Staatsbürgerschaft. Diesen Blutzugang zur Staatsbürgerschaft halte ich für völlig überholt. Also Migration, Einwanderung, Auswanderung aus zwei Perspektiven und auch eine Illustration von dem, worüber wir zu Beginn der Sendung gesprochen haben, das Jus Soli und das Jus Sanguinis, was könnte, was sollte, was gilt in verschiedenen Ländern der Erde. Wie schaut denn das im internationalen Vergleich aus, Professor Bauböck? Das ist ein Thema, mit dem Sie sich viel beschäftigt haben. Ja. Wie regelt die Mehrzahl der Staaten die Zugehörigkeit oder das Dazukommen zum Staatsvolk?
Also wenn man diese zwei Grundprinzipien, Abstammung, Jus Sanguinis und Geburtsland, Jus Soli, miteinander vergleicht, dann sieht man, dass die große Mehrheit der Staaten das Abstammungsprinzip im Gesetz festschreibt. Das gilt aber auch für die Jus Soli-Staaten, weil eben die Kinder, die im Ausland von Staatsbürgern geboren werden, die Staatsbürgerschaft des Herkunftslandes ihrer Eltern bekommen. Das ist ja auch in den USA so. USA ist sozusagen ein klassisches Jus Soli-Land. Die entscheidende Frage ist also, wie viele Staaten kombinieren dieses Abstammungsprinzip mit dem Geburtslandprinzip für die Kinder der Einwanderer, die im Inland geboren sind. Und das sind weltweit gesehen immerhin 31 Staaten, die ein unbedingtes Jus Soli im Gesetz festschreiben. Das heißt, ganz egal, was der Status der Eltern ist, sogar wenn das irreguläre Einwanderer sind oder Touristinnen, das Kind hat durch die Geburt im Territorium automatisch die Staatsbürgerschaft dieses Landes. Das ist ein Modell, das aber gleichzeitig sich nicht mehr weiter ausbreitet, weil die Staaten zum Teil befürchten, dass das zu Geburtstourismus führt. Und das sieht man auch in den USA. Übrigens betrifft das weniger die irregulären Einwanderer als Mittelschichtfamilien aus Mexiko und China, die dann in Geburtskliniken für ihre Kinder die amerikanische Staatsbürgerschaft sich sozusagen kaufen. In Europa gibt es ein anderes Modell. Das ist das sogenannte bedingte Geburtslandprinzip. Das heißt, dass ein Elternteil in der Regel schon ein paar Jahre regulären Aufenthalt gehabt haben muss, damit das Kind, wenn es zur Welt kommt, automatisch die Staatsbürgerschaft bekommt. Das hat übrigens auch Deutschland im Jahr 1999 eingeführt. Also Österreich hat sich an diesem Punkt abgekoppelt von Deutschland und gesagt, nein, Inlandsgeburt spielt für uns keine Rolle oder verkürzt nur die Frist für die Einbürgerung von 10 auf 6 Jahre, aber alle anderen Voraussetzungen müssen erfüllt werden und es muss ein Antrag gestellt werden. In Deutschland hat man das automatisch per Geburt. Und eine wichtige Frage ist dann noch, was passiert mit der anderen Staatsbürgerschaft der Eltern, weil die Herkunftsländer ja das Abstammungsprinzip anwenden. Die Kinder sind überwiegend Doppelstaatsbürger, weil sich hier sozusagen das Geburtslandprinzip und das Abstammungsprinzip kombiniert. Das wird auch in Österreich toleriert. Wenn ein österreichisches Kind in den USA, ein Kind österreichischer Auswanderer in den USA oder Kanada auf die Welt kommt, dann hat es die österreichische Staatsbürgerschaft und die amerikanische oder kanadische. Allerdings bei der Einbürgerung ist Österreich extrem restriktiv, was die Doppelstaatsbürgerschaft betrifft. Auch das haben wir untersucht. Es gibt einen ganz starken globalen Trend seit den 1960er Jahren hin zur Toleranz der Doppelstaatsbürgerschaft, weil die Staaten sagen, das ist eine Realität in der Migration. Die Leute haben Bindungen an das Herkunftsland und an das Einwanderungsland und einen Anspruch auf Rechte in beiden Ländern und das wird ausgedrückt durch die doppelte Staatsbürgerschaft. Es gibt heute nur mehr 18% aller Staaten weltweit, die die Doppelstaatsbürgerschaft sowohl für die Einwanderer als auch für die Auswanderer verbieten. Und dazu gehört Österreich. Also Österreich befindet sich hier in einer Minderheitenposition. Allerdings muss man dazu sagen, es gibt andere Staaten wie Indien und China, wo sehr viele Menschen leben, die das auch tun, weil sie einem alten nationalstaatlichen Souveränitätsdenken anhängen, nachdem die Staatsbürgerschaft eine Frage von Loyalität ist und man kann sozusagen nicht Diener oder Dienerin zweier Herren sein. Das ist ein antiquiertes Modell, weil es nichts mit der Lebensrealität von Migrationsgesellschaften zu tun hat, wo das der Standard ist, dass Menschen, die zwischen zwei Staaten wandern, eben auch Bindungen haben an diese Staaten und daher die Staatsbürgerschaft beider Staaten akzeptiert werden sollte.
Zur automatischen Staatsbürgerschaft gibt es auch viele skeptische Stimmen. Ich darf stellvertretend das E-Mail von Herrn Karl König zitieren. Die Staatsbürgerschaft automatisch mit dem Geburtsstaat zu verleihen, könnte zu einem Geburtstourismus führen. Jemand lässt in einer österreichischen Klinik entbinden oder ein Kind wird im Urlaub in Österreich geboren, dann hätten diese Kinder automatisch die Rechte von österreichischen Staatsbürgern. Das könnte zu Missbrauch führen. Wenn aber Kinder in Österreich geboren wurden und schon über 10 Jahre hier leben und sich voll integriert haben, sollten die Kinderrechte Vorrang haben. Das hat dann aber nichts mit der Staatsbürgerschaft zu tun. Um in Österreich zu leben, bedarf es der österreichischen Staatsbürgerschaft ja nicht, schreibt uns Herr Karl König. Ich möchte auf den ersten Teil des Mails, die Frage von Geburtstourismus oder Ausnutzen, da gibt es dann eben, haben Sie vorher erwähnt, auch Zwischenmodelle, die das verhindern. Ja. Wie könnte so ein Zwischenmodell aussehen?
Ja, wie gesagt, also Geburtstourismus kann man, ist kein großes Problem quantitativ. Ja. Es betrifft, wie gesagt, eher Mittelschichten als die irregulären Einwanderer, die ohnehin nicht die Chance haben, das zu machen. Aber man kann das verhindern, indem man sagt, ein Elternteil muss schon ein paar Jahre Aufenthalt haben. Also nehmen Sie das Beispiel Irland. Da gab es bis 2004 ein unbedingtes Jus Soli. Dann ist das per Volksabstimmung abgeschafft worden. Und seitdem muss ein Elternteil in den letzten 4 Jahren 3 Jahre regulären Aufenthalt gehabt haben. Und dann ist das Kind automatisch per Geburt irischer Staatsbürger. Es gibt keinen Geburtentourismus in Irland aufgrund dieser Regel. Weil die Wartefrist von 3 bis 4 Jahren heißt, dass das uninteressant ist für Leute, die das sozusagen als missbräuchlich betreiben wollen. Ein ganz wichtiger zweiter Aspekt ist, was passiert aber mit den Kindern, die wie die Kinder der jetzt Abgeschobenen in Österreich kommen, obwohl die Eltern noch nicht einen gefestigten Aufenthaltsstatus haben und hier geboren werden. Und da muss man anknüpfen, und das hat ja auch der Herr König indirekt angedeutet, an dem Aufenthalt der Kinder selbst. Auch da gibt es ein Modell, das ist sozusagen die sozialisationsbasierte Staatsbürgerschaft. Wenn ein Kind, in Schweden sind es zum Beispiel 3 Jahre Aufenthalt hat, dann haben die Eltern ein Recht, dem Kind die Staatsbürgerschaft zu verschaffen, durch eine einfache Erklärung, keine weiteren Bedingungen. 3 Jahre Aufenthalt im Land genügt. Das hätte zum Beispiel bedeutet, dass die jetzt abgeschobenen Kinder einfach nicht abschiebbar gewesen wären, weil sie die österreichische Staatsbürgerschaft gehabt hätten.
Frau Magister Czarka, besteht da aber die Gefahr, dass das auch ausgenutzt wird?
Also wie Herr Professor Baubeck das auch schon erläutert hat, finde ich, weiß ich nicht, wo das ein Phänomen wäre. Aber abgesehen davon würde ich es auch umgedreht sehen und betrachten, dass ohne die Staatsbürgerschaft für Menschen, die hier leben, hier arbeiten und Steuern zahlen und hier sozialisiert sind auch, dass sie nicht die Staatsbürgerschaft erhalten, führt zu viel mehr Problemen, wie zum Beispiel, dass die Menschen sich nicht gleichgestellt sind, keinen gleichen Zugang haben, rechtlich, politisch, sozial und ökonomisch, wie wir es vorhin schon erwähnt haben. Und das führt zu einer weiteren Spaltung eigentlich der Gesellschaft. Das heißt, Solidarität fehlt. Also es wird mehr an einer Spaltung der Gesellschaft, also, weil Menschen sich nicht dazugehören und als die anderen kategorisiert werden. Und auf der
also würden Sie haben sagen, dass das begünstigt eher das, was man Parallelgesellschaft nennt, dieses Phänomen.
Auch dieser Begriff ist ziemlich natürlich schon sehr loaded, also schon sehr geladen. Aber ja, die Menschen, ohnehin, was wir schon vorhin besprochen haben, was ich gesagt habe, ausgeführt habe, gibt es schon strukturelle Probleme an sich, unabhängig von der formalen Zugehörigkeit. Wird das natürlich noch verschärft, wenn man keine gesetzliche Gleichstellung und Zugehörigkeit natürlich hat. Und es ist auch sehr fatal, ja, wenn Kinder hier geboren sind und aufgewachsen sind oder aufgewachsen sind und hier sozialisiert sind, dass die ab einem bestimmten, also ab dem 18. Lebensjahr, genau wie neu migrierter Menschen nach Österreich diese 6 restriktiven Kriterien im EU-europäischen Vergleich restriktiven Kriterien erfüllen müssen, quasi von null beginnen müssen. Und diese Kinder, jugendlichen Menschen, jungen Erwachsenen in dem Fall kennen vielleicht gar nichts anderes als Österreich als ihre Heimat. Und das fährt an den Lebensrealitäten halt vorbei. Und
würden Sie aus dem Ihrer Erfahrung, ja genau, also Ihre Erfahrung, Jugendliche, junge Menschen, die Sie kennen, mit denen Sie auch arbeiten in Ihren Studien, wirkt das eher demotivierend, würden Sie sagen, wenn Sie sich mit 18 dann bewerben müssen mit allem, in vollem Umfang?
Ja, natürlich. Einerseits können Sie das selbst tun, also individuell einen Antrag dafür stellen, für die Erwerbung der Staatsbürgerschaft oder als Familie zusammen. Und wie Professor Baubeck schon ausgeführt hat, ist das auch ziemlich teuer. Also einerseits diese 6 Kriterien zu erfüllen, führt ohnehin verschlimmert noch schon vorhandene Ungleichheiten, die schon vorher gegeben hat, wie sozioökonomische Benachteiligung, Arbeitsmarktintegration. Weil es eben so schwierig ist und lange dauert und auch viel kostet, eine Staatsbürgerschaft zu erwerben und weil man viel dafür tun muss, was eben Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft auch teilweise, wie vorhin schon ausgeführt worden ist, selber nicht schaffen würden, aus unterschiedlichen Gründen. Und natürlich, Kinder sind eine besondere vulnerable Gruppe, wie schon erwähnt. Und das ist ein sehr wichtiges Fundament für Kinder, dass sie gesetzlich gleichgestellt sind, die Staatsbürgerschaft haben, vor allem die Aufenthaltsdauer, dass die gesichert ist, dass sie keine Angst haben, dass sie von heute auf morgen einfach abgeschoben werden. Und das ist fatal, weil dann kann man auch keine menschliche Existenz aufbauen. Und zum Zugehörigkeitsgefühl aber noch einmal, das ist das Fundament, die gesetzliche Fundament natürlich, was auch womit Rechte einhergehen mit der Staatsbürgerschaft. Aber interessanterweise auch aus den Beobachtungen in dem MyCreate-Forschungsprojekt zum Beispiel, ist es für Kinder teilweise auch wieder, die wissen das nicht einmal, ja, kleine Kinder, Minderjährige, ob sie die Staatsbürgerschaft haben oder nicht. Und Zugehörigkeitsgefühl ist viel mehr als gesetzliche Staatsbürgerschaft, also die Staatsbürgerschaft zu haben. Also ihre Freundinnen, Schulkolleginnen, der Bäcker um die Ecke, die LehrerInnen und so weiter. Also damit identifizieren sie sich, ja.
Wir sind fast am Ende der Zeit. Ich möchte 2 E-Mails noch kurz zitieren. Herr Martin Hartmann schreibt uns oder weist uns darauf hin, dass heute in den Nachrichten zu hören war, Kolumbien setzt mutige Schritte, um 1,8 Millionen Migrantinnen und Migranten gesellschaftlich und rechtlich zu integrieren. Und er meint, in Österreich, einem der reichsten Länder der Welt, verweigert eine Empathie und herzlose Politik, dass auch nur wenige Menschen zu retten. Und Herr Dominik Barter schreibt uns, viele Millionen Menschen auf der Welt haben keinen Staat auf diesem Planeten und können deshalb niemals Staatsbürger in ihrem Staat sein und romantische Gefühle dafür entwickeln. Morgen in Punkt 1 knüpfen wir nahtlos an dieser internationalen Perspektive. Wir fragen nach dem Internationalen Strafgerichtshof. Er hat letzte Woche einen ugandischen Rebellenführer für 61 Kriegsverbrechen für schuldig gesprochen. Gleich nächste Woche steht wieder ein Prozess an. Zu Gast bei Xaver Fort Huber ist die Juristin und Expertin für Völkerstrafrecht Astrid Reisinger-Coraccini. Sie sprechen über diese wichtige internationale Einrichtung. Damit verabschiedet sich das Team von heute. Am Telefon war Günter Kandelbauer, Technik Andreas Karlberger, Musik hat Helmut Jasper ausgewählt, Regie hat Xaver Fort Huber geführt. Für alle verabschiedet sich Johann Kneis. Ich danke noch einmal meinen Gästen, Dr. Rainer Baubeck und Magister Alef Czakl. Danke Ihnen fürs Kommen. Rainer Baubeck, von Ihnen steht eine Publikation bevor, gemeinsam mit Dr. Gerd Vlachas. Zum Thema Migration möchte ich nur darauf hinweisen, für alle, die das interessiert, Migration und Staatsbürgerschaft in Österreich. Wiederhören, sagt Johann Kneis.